und erwählte dann sein Team, indem er sie bat, ihm nachzufolgen. Gebet für das Team, für die Mitglieder, für die Zusammensetzung, für die Zusammenstellung des Teams ist äußerst wichtig. Wenn ich an einem Punkt versagt habe in der jetzigen Gemeindesituation, dann sicherlich an diesem, und wir alle würden das sagen, in der jetzigen Gemeindeleitungssituation würden sagen, wir haben leider schwer versagt, indem wir zu wenig gebetet haben, bevor wir ein Team zusammengestellt haben. Und vor einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, hatten wir große Spannungen und Schwierigkeiten. Und es ist mir nur lehrreich, dass trotz besseren Wissens ich manche Fehler gemacht habe. Ich möchte uns ermutigen, es sehr zu Herzen zu nehmen und zu merken, das Gebet bleibt das Fundament. Christus betete. Er bat vom Herrn Weisung vom Vater, bevor er seine Jünger erwählte. Und ich denke, wenn er das getan hat, umso mehr müssen wir auch bereit sein, für die zu beten. Ich denke zum Beispiel an ein Jugendleiterteam oder so. Denk einfach nicht, ach, die ist begabt und der ist populär und so weiter, sondern frag, wer ist ein betender Mensch? Wer geht dem Herrn nach? Wer hat Interesse nach dem Worte Gottes? Wer zeigt Belehrbarkeit? Schreibe das riesengroß in den Bedingungen, die du hast für Leute, die in der Mitarbeit stehen, dass sie belehrbar sind. Wenn sie angesprochen werden vom Worte Gottes, dass sie Belehrbarkeit zeigen. Er betete mit seinem Team und gab ihnen Anleitung nach Anleitung und Vorbild über Gebet und ermutigte sie. Er betete mit dem Team. Und ich habe euch, glaube ich, in anderen Zusammenhängen schon erzählt, was wir in unserem Team im Raum Stuttgart gemacht haben. Von 9 bis 12 Gebet und erst da die Sitzung und die Besprechungen. Wie wichtig es ist zu beten. Und auch von Gemeinden habe ich gestern Montag erzählt, von Gemeinden, die nicht mehr Planungsstunden haben, sondern nur Gebetsstunden. Und Planung wird hier und da zwischendurch gemacht werden oder gemacht. Und so möchte ich sagen, Gebet mit dem Team ist wichtig. Wenn du Teamleiter bist, nimm jede Gelegenheit wahr, mit den Mitgliedern des Teams zu beten. Ruf sie an am Telefon, bete mit ihnen. Wenn du nicht hinkommen kannst, bete mit ihnen am Telefon, bete vor etwas, nach etwas, während etwas. Lass dein Dienst in der Leitung einfach geprägt werden, davon, dass du für die Leute und mit ihnen betest. Es bedeutet Leuten unbeschreiblich viel, wenn sie wissen, sie haben unsere Gebetsunterstützung. Ich weiß also nicht, wie es dir geht. Aber ich kann euch nicht genug danken für die Gebetsunterstützung in den letzten Tagen. Und die Tatsache, dass ich mich sehr wohl fühle, bis auf Kitzeln und ein paar Kleinigkeiten am Ende dieses Tages, ist sicherlich zurückzuführen zur Tatsache, dass sehr viele gebetet haben. Und ich bin dankbar dafür, einfach unbeschreiblich dankbar. Die Antwort ist ja, sie werden total überfordert. Und deswegen würde ich klein anfangen. Und ich würde mit 5 Minuten und 10 Minuten und 15 Minuten und ich würde das dann ausdehnen. Und ich würde es als eine Schulungsaufgabe von 6 Monaten zu einem Jahr ausdehnen. Und ich würde das immer wieder schulend sagen, lehrend sagen. Ich würde zeigen anhand vom Leben Jesu, wie oft er gebetet hat. Ich gebe euch nur die Aufgabe, nur in einem Buch, im Lukas-Evangelium. Notiere mit einer besonderen Farbe, wenn du es mit Rot andere Dinge angeschrieben hast, dann notiere mit einer besonderen Farbe jedes Mal, wo Jesus gebetet hat. Das haut dich um. einfach zu sehen, in einem Evangelium, man liest oft den Text und übersieht man die vielen Erscheinungen von dem Bericht, und er zog sich weg und betete, und er pflegte die Gewohnheit zu beten. Und ich denke, das weiter in der Lehre weitergeben und das als langfristiges Ziel langsam und geduldig einfach weitergeben. Ja, es haut sie um, einen Gebetstag zu machen. Sie sind nicht einfach imstande dazu. Gebet vergleiche ich etwa mit Gewichtheben. Und man beginnt nicht mit 100 Kilo, gewöhnlicherweise, sondern man beginnt irgendwo unter dem und steigert einfach die Leistung. Und ich denke, ein Gebetstag ist mehr oder weniger 100 Kilo zu heben in diesem Vergleich. Und da denke ich, viele Leute sind weit überfordert. Und deswegen würde ich viel Geduld haben mit ihnen und sagen, natürlich, sie kommen aus einer Denkweise und einer Handlungsweise in der Gemeinde, in der das fremd war, dass das Gebet so einen Stellenwert hat im Leben Jesu. Wenn sie aber beginnen zu sehen, es hat diesen Stellenwert im Leben und im Dienst Jesu, und sie sehen, sie sollen Christus ähnlich werden, dann wollen sie auch zu betenden Menschen werden. Hier ist für mich der Clou. Der Geist Gottes wohnt in einem jeden Kind Gottes. Das ist für mich gegeben. Eine Gegebenheit. Und wenn der Geist Gottes in jedem Kind Gottes wohnt, dann ist schon in uns ein Drang, ein Wunsch hineingelegt worden, mit dem Vater zu reden. Genauso wie unsere Kinder auf die Welt kamen, als lebendige Menschen, und sie hatten den Drang zur Kommunikation mit uns. Zunächst einmal waren es Augen und dann kommt ein Lächeln und dann kommt ein Kichern. Und dann kommt, und wir haben jetzt zwei Enkel, und oh, das ist ja herrlich, wenn sie anfangen zu lachen. Und dann kommt Papa. Und dann kommt Papa, kündest du mir? Und dann kommt... Und gestern sprach ich mit meiner Tochter, Daddy, I love you. Und diese Rückmeldung kommt, die Beziehung ist da, die gesunde. Aber wir haben natürlich das nur erweckt, was in ihr war, die Fähigkeit und der Wunsch zu kommunizieren, weil sie ein Mensch ist. Ein wiedergeborener Mensch hat die Fähigkeit und den geistlichen Wunsch, mit dem Vater zu reden. Geistliche Leiter leiten das an. So wie Christus das getan hat, im Vorbild bei sich, und dann gefragt wurde, Herr, lehre uns beten, und auch in der Lehre und in der Weitergabe von Instruktionen über Gebet. Ist das eine Hilfe? Ja. Nicht entmutigt sein, wenn viele da nicht auf Anhieb mitmachen, sondern einfach Stück für Stück dranbleiben. Er hat die Bedingungen ganz klargestellt in Bezug auf Teammitgliedschaft. Was geschieht, wenn die Bedingungen nicht klar definiert sind von Teilnahme an einem Team? Was geschieht, wenn diese Bedingungen nicht klar definiert oder bekannt sind? Halbherzige Mitarbeit.
Lust und Unlust bestimmen.
Missverständnisse.
Enttäuschung.
Manche Überraschungen. Mhm. Wenn plötzlich irgendwas als Bedingung auf den Tisch kommt und wir haben das nicht gewusst und der Leiter hat das immer gehabt. Jesus war ganz im Klaren drüber, was die Bedingungen waren. Ich möchte die nächste Frage einfach überspringen und zu H kommen. Er liebte seine Teammitglieder einfach inniglich. Bei welchen anderen biblischen Teamleitern sieht man das Gleiche?
Ja, Paulus.
Geliebte. Römer 16. Geliebte, meine Geliebte, mein Meine Ersehnten, ihr seid mir im Herz geschlossen, ja? Natürlich war er ein Teamleiter, das war ein großes, eine große Motte, aber großes Team, ja. Aber er liebte sie. Barnabas liebte, ja natürlich. Man sieht, Teamleiter haben die Teammitglieder lieb. Und jetzt möchte ich dazu kommen, einfach zu sagen, wer in Gemeindeleitungsdienst steht, steht in Leitung vor oder über einer mit in einem Team. Und manche Leute meinen, ich darf aber nicht zu nahe kommen und die Tür nicht zu weit öffnen und sie dürfen, wir müssen noch sitzen und wir müssen. Oh mein, oh mein. Da möchte ich sagen, Geschwister, so nahe wie möglich, denn unsere geistliche Autorität hängt nie vom Sitzen ab. Und wenn sie davon abhängt, dann ist sie sehr dünn. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass Gott, dass Jesus Christus sehr nahe war und die Geschwister ihn als sehr lieb empfunden haben und sehr nahbar empfunden. Genauso bei den Ältesten in Ephesus. Als Paulus unter ihnen war, 3 Jahre lang Tag und Nacht mit ihnen zusammen war, da war eine tiefe, herzliche Beziehung da. Deswegen sagte ich ja vorhin, Einfluss durch Beziehung. Paulus Tag und Nacht, Angesicht zu Angesicht und redete mit den Geschwistern und beeinflusste sie, sodass als er ging, sie mit ihm geweint haben. Und es war einfach eine Liebe. Eine herzliche Liebe von ihm herausgegangen, die dann erwidert wurde, als er jetzt geht. Habt die Leute lieb, von Herzen. Jetzt möchte ich was ganz Hartes sagen. Wenn du die Gemeinde nicht lieb hast, dann geh jobben. Liebe das, als die Gemeinde Jesu lieblos behandeln. Sie ist ja seine Braut, die er lieb hat. Und wenn er sie lieb hat, so unvollkommen sie ist und so kompliziert sie sein mag manchmal, er hat sie von Herzen lieb. Er starb ja für sie. Er hat sie erkauft, teuer mit seinem Blut. Und daher, wenn er sie lieb hat, sollten wir sie mindestens so viel lieb haben, dass wir bereit sind, ihr zu dienen, wie er ihr dient. Jesus war ein dienender Leiter. Punkt I unten auf Seite 13. Der sich nicht zurückgeschreckt hat, niedrige Dienste zu tun, zum Wohl des Teams, die Fußwaschung oder eine Mahlzeit zu kochen für seine Jünger. Der Schöpfer der Welt kocht eine Mahlzeit. Unglaublich. Und doch hat er sich nicht zurückgeschreckt davor, das zu tun. Einfach weil sie es nötigten. Seite 14. Er lehrte sie durch Instruktion oder Anleitung und Vorbild, um sie auf ihren Dienst vorzubereiten. Training ist absolut notwendig. Er sandte sie aus, um Dienst zu tun. Und hier möchte ich sagen, hapert es auch bei vielen Leitern. Leute loszuschicken, um einen Dienst zu tun, man hat eventuell die Sorge, sie machen es falsch. Nun, ich stelle die Frage bei jeder Hausfrau und Mutter, die das erste Mal die Tochter eingeladen hat, mit am Kuchenbacken in der Küche teilzunehmen und zu helfen. Komm, hilf der Mama beim Kuchenbacken. Natürlich gibt es alles überall bespritzt und der Boden ist ganz schmutzig. Aber nach und nach kann sie selber dann einen Kuchen backen. Wie meine Tochter das neulich sagte, wo ich heimkam und die Mutter weg war auf einer Tagung. Papa, das und das und das habe ich gemacht für uns. Ohne dass ich danach gefragt hatte oder so, war die Mahlzeit schon vorbereitet. Mit 12 Jahren. Oh, I was thankful. Oh, da bin ich so dankbar. für das, was in ihr vor sich geht, ein Reifeprozess. Und das hat sehr gut geschmeckt. Mein Husten hat mit dem nichts zu tun. Er verbrachte persönliche Zeit mit seinem Team abseits von der Arbeit. Einfach um nur sie kennenzulernen und dass sie ihn kennenlernen. Sprechen wir hier von diesem Punkt der einfach der Gemeinschaft. Und das ist bestimmt ein Unterteilungspunkt unter diesem Punkt Gemeinschaft. Ich möchte sagen, dass den Stellenwert von Gemeinschaft habe ich jahrelang nicht gesehen. Fast jahrzehntelang nicht gesehen. Ich habe es genossen, ich fand es immer nett, aber ich habe gedacht, das raubt Zeit von der Lehre. Der Herr brauchte lange, um mich umzukrempeln, Leute. Muss ich sagen, er ist so geduldig mit uns. Und es braucht manchmal lang. Ich bin nicht gegen Lehre, ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Ich bin gar nicht gegen Lehre. Es ist nur das Problem, wir haben oft in unseren Gemeinden kaum Zeit für Gemeinschaft und kaum Zeit für das Gebet, weil wir ständig dabei sind, Informationen zu geben. Und daher möchte ich uns ermutigen, zu einer Ausgewogenheit zu kommen in unserer Gemeinde, dass wir sagen, wir haben das Wort, also die vier Dinge in Apostelgeschichte 42, sie verharrten sich in der Apostellehre, in Brotbrechen, in Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Diese vier Dinge. Verharren drin, in Ausgewogenheit, alle vier. Und ein Verharren drin. Aber wir haben in vielen Gemeinden leider eine Vernachlässigung der gesunden Gemeinschaft. Gut, es kann auch überschwappen in die andere Richtung. Da muss man aber immer dann vorsichtig sein, dass es nicht zu viel wird. M. eröffnete sich über kommende Schwierigkeiten, um sie vorzubereiten, sprach mit ihnen über Probleme, bevor sie vorkamen oder auftraten. N. Er hat sich immer ständig oder immer informiert darüber, was seine Teammitglieder dachten. Und wir wissen ja, in seinem Fall hat er es nicht getan für sich, sondern er hat es getan für sie, dass sie redeten, dass sie von sich gaben. Er war schon informiert. Ich als Teamleiter bin nicht informiert wie Jesus. Ich weiß die Dinge, was die anderen denken, weiß ich nicht. Ich muss fragen. Und ich muss echt fragen als Teamleiter, um festzustellen, was denken die Leute bloß? Es ist mir manchmal ein Rätsel, wie, sagen wir mal, Gemeinde- oder gruppenfremd manche Teamleiter sind. Es ist, als ob sie sich in einer ganz anderen Welt bewegen. Völlig außer Kontakt mit dem, was viele im Team denken und spüren. Und man wundert sich vielleicht nicht, wenn man merkt, wie wenig Zeit sie mit ihnen verbringen und wie wenig Fragen sie stellen. Und daher möchte ich sagen, ein guter Teamleiter wie Christus fragt oft und er erfährt, informiert sich, was geht in ihnen vor. Er korrigiert, Nummer 15, Seite 15, er korrigiert und löst Probleme, zwischenmenschliche Probleme, um Teameinheit zu wahren. Probleme, zwischenmenschliche Probleme fressen ein Team auf. Und ich glaube, alle von uns könnten mindestens ein Lied davon singen. Man spricht von einer Ehe als Team und da geht's los. Und man spricht dann von einem Teil der Gemeinde, Jugendleiterteam oder so, wie zwischenmenschliche Konflikte und Eifersucht und Zank und Streit und Kleinigkeiten einfach die ganze Kraft auffressen. Und ich gehe zurück zu dem, was mir gesagt wurde im Jahr 75, dass die amerikanischen Missionare in Thailand gesagt hatten, ihr schlimmstes Problem sei die anderen Missionare. Mittlerweile bin ich dazu gekommen, dass ich sehe, manche Missionare verschwenden bis zu 60 oder 70, manchmal 80% ihrer Zeit an zwischenmenschlichen Reibereien. Wenn ich einen Daimler kaufen würde und 100 Kilometer weg vom Werk feststellen würde, von den 6 Zylindern zünden nur 2, was würde ich tun? Zurück ins Werk. Auf Kosten des Werkes schleppen lassen, wenn nötig. Ich würde sagen, ich bin nicht zufrieden. Das ist ja ein Daimler. Da erwarte ich eigentlich, dass alle 6 Zylinder funktionieren und zünden, so wie es, oder 7 oder 8 oder wie viel sie auch haben. Ich erwarte, dass es funktioniert. Und ich denke, der Herr wollte so gern, dass so viele seiner Geschwister zurück in die Werkstatt kämen. Dass sie wieder in Ordnung gebracht werden könnten. Dass alles funktioniert, wie Gott das wollte. In den zwischenmenschlichen Beziehungen. Wer stellt sich vor, als Teamleiter Schwierigkeiten zu haben mit der Schlichtung zwischenmenschlicher Probleme? Sei mal ehrlich. Es würde mich wundern, wenn irgendjemand hier wäre, der sagen würde, ich hätte kein Problem damit. Da dreht sich der Magen wie ein Betonmischer. Und da versucht man sich zu überlegen, was mache ich hier und was mache ich da. Und Christus will, dass das als eine wichtige Aufgabe ausgeführt wird von Teamleitern. Dass sie versuchen, zu Schlichtung, zu Klärung von zwischenmenschlichen Problemen kommen. Es ist wahnsinnig wichtig. Wenn man das vernachlässigt, was geschieht? Wenn der Teamleiter das vernachlässigt, zu helfen bei der Klärung zwischenmenschlicher Reibereien, was geschieht?
Im Ernstfall kommt es zu großen Streitigkeiten, dass es zu einer Spaltung kommt und die Arbeit ist vor allem nicht mehr effektiv. Also wenn
es verdirbt die Arbeit, es kommt zur Spaltung, es kommt zu tiefen Verletzungen, es bewirkt Dinge, die einfach nicht vorhersehbar sind. Die Kraft, die Wirksamkeit von dem dienenden Team geht weg.
Ja, aber auch meine Fähigkeit, Leiter zu sein, wird angezweifelt, weil ich also, wenn ich mitkriege, was ist im Team, welche Mängel sind da und welche Streitigkeiten.
Ja, also die Fähigkeit des Leiters wird in Frage gestellt. Vieles, vieles leidet, ja?
Also man kann sich völlig zurückziehen, man kann völlig depressiv werden.
Man kann depressiv werden in solchen Streitigkeiten und ich habe euch, glaube ich, schon erzählt, dass ich fast zugrunde ging an solch einer Auseinandersetzung in unserer Gemeinde nach der Spaltung in Stuttgart 1980. Ich habe Depressionen erlebt und gegen Selbstmordgedanken monatelang gekämpft und weiß, dass ich in der Zeit klinisch depressiv war. Ich bin sehr dankbar, dass der Herr mich durchgetragen hat in seiner Gnade. Aber zu der Zeit möchte ich nie zurück. Und diese Erfahrung erweckte in mir eine Leidenschaft für geistliche Einheit. Bete, dass der Herr dir einfach eine Leidenschaft für geistliche Einheit im Herzen erweckt. Dass in dem Team es dir einfach nicht unwichtig ist. Und ich möchte hier sagen, pass auf die kleinen Indizien auf. Kleine herabtuende Bemerkungen. Hey Fred, sowas sagt man nicht über ein Team mit Mitarbeitern. Nicht in dem Ton. Und wenn wir sagen, nicht so. Korrigiere Ersticke die Dinge im Keim. Ich denke, das ist der gute deutsche Ausdruck dafür. Versuche die Dinge klein zu beheben, sodass sie nicht groß werden. Das wird bedeuten, manche Gespräche zu führen und viel Weisheit vom Herrn zu erbitten in der Führung solcher Gespräche. Aber Geschwister, wir haben hier eine Riesenaufgabe. Denn weißt du, wer dahinter ist, um es kaputt zu machen? Apollyon und Abaddon. Offenbarung Kapitel 9. Der Name oder die Charakterbeschreibung von dem Teufel. Er ist der Zerstörer. Er hat ein Ziel im Auge. Das ist kaputt machen, was Gott zusammen macht. Gottes Werk, 2. Korinther Kapitel 5, Versöhnung. Lasset euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Dienst. Leute in die Versöhnung zu rufen. Und der Teufel kommt mit seinen Kanonenschüssen und sagt, wo kommt zusammen, wo kann ich schießen? Bum, 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 da macht er. Und wir sollen uns nicht wundern, wenn gerade das, was am Zusammenkommen war, plötzlich auseinandergebombt wird durch die Schüsse des Feindes. Denn er kann es nicht sehen, wenn Geschwister in Eintracht miteinander wohnen. Und weil er weiß, da ist eine geballte Kraft gegen ihn, wenn Geschwister in Einheit miteinander wohnen und arbeiten. Und so möchte ich sagen, eine Schau für Einheit und eine, wenn du als Leiter in dem Team bist, ein empfindsames Herz für Bemerkungen und Handlungen, die gegen die Einheit wirken könnten und ziemlich schnell diese Dinge im Keim behandeln, sodass sie nicht wachsen und was Negatives werden. Ich garantiere, wenn du es nicht im Keim erstickst, und ich meine, du erstickst es nicht, aber wenn du es nicht ansprichst, da wo es klein ist und es wächst, du wirst es sehr bereuen, du hast es nicht im Kleinen behandelt. Du wirst es sehr bereuen. Das ist warnend, ermahnend und ermutigend gesprochen. Ich hoffe, du nimmst es in allen drei Weisen, wie ich das gemeint habe. P. Er erwartet und belohnt Treue. Matthäus 25. Jeder muss wissen, was erwartet ist. Und dann kommt Anerkennung. Ich habe irgendwo in meinen Unterlagen, ich glaube, im Computer, und vielleicht kann ich das noch ausdrucken und euch hinterlassen, eine absolut fantastische Geschichte über Ermutigung. Und zurückgehen zum Montag, zu unserem Gespräch. Eine Nonne unterrichtete in Wisconsin. Wisconsin oder... Ich denke, es war das Ganze in den Staaten vor vielen Jahren. Und da war ein Junge in der Klasse, der war besonders auffallend in seinem Wesen. Er redete viel, sehr lebhaft, aber wo sie ihn korrigiert hat, hat sie ihr verblüffenderweise immer gedankt. Nennen wir sie Frau Schmidt und nennen wir ihn Joe. Dankeschön, Frau Schmidt. Dankeschön, dass Sie mich gerügt haben. Es war verblüffend, dass er immer gedankt hat. Danke, dass Sie mich korrigiert haben. Und er war auffallend in seinem Wesen. Eines Tages war die Klasse insgesamt sehr unruhig. Und sie kam auf die Idee und sagte, jeder soll seine Arbeitssache auf die Seite nehmen, legen und ein leeres Blatt rausziehen und für die nächsten Minuten in der Klasse etwas Positives schreiben, was dir gefällt, an jedem in der Klasse, von jedem in der Klasse. Etwas aufschreiben. Und wenn ihr fertig seid mit dem Aufschreiben von einem Satz oder so, von jedem in der Klasse, dann sammle ich das ein. Und an dem Abend verbrachte sie lange Stunden, Listen zu machen. Von jeder Liste über die einzelnen Klassenmitglieder, die Sätze zu schreiben. und hat am nächsten Tag an jeden Schüler das ausgehändigt, was alle anderen Schüler positiv gesagt haben. Dieser Junge wuchs auf und starb in Vietnam. Sie kam heim, um die Eltern zu besuchen. Und die Eltern sagten, morgen ist Joeys Beerdigung. Kommst du hin? Und sie sagte, ja. Sie ging hin zur Beerdigung und war einfach bewegt von dem Leben und seinem Einfluss. Dann kamen die Eltern auf sie zu und holten aus der Tasche ein Stück Papier. Sie erkannte das Papier, es war ihre Schrift. Sie sind die Frau Sowieso. Er sprach viel von ihnen. Das war bei ihm in Vietnam, als er starb. Ein anderer Klassenkamerad sprang hoch und sagte, meins ist hier in meiner Tasche. Und der andere sagte, ich habe meins auch gehängt, und da ist mein Zimmer da. Ein andere Jungs haben gesagt, ich habe meins nie weggetan. Es ist immer bei mir. Und sie haben entdeckt, dass alle in der Klasse, die davon sprachen, wir es aufbewahrt haben. Die Macht von Anerkennung und Lob ist gewaltig. Ist gewaltig. Dass selbst in der Unterschulklasse ein Blatt geschrieben wurde, das ein Kind trägt, noch bis zum Erwachsenenalter. Und noch bei sich hält. Wie hat man sich gefühlt als jünger Jesu, wo Jesus gesagt hat, du Petrus, das war ganz toll. Johannes, das war fein. Mein lieber Knecht, das war gut. Ich denke, die Anerkennungsworte Jesu haben so eine unbeschreibliche, ermutigende Wirkung gehabt. Und ich denke dabei einfach an Ermutigungen, die ich bekommen habe im Leben. Auch in diesen Tagen von euch. Unbeschreibliche Ermutigungen von euch bekommen. Manche von euch wüssten, was ein paar von uns in diesem Raum wüssten, dann wüsstet ihr, was ich meine. Es gibt sehr viel Not vertreten in diesem Raum. Sehr viel Not. Und wir brauchen Ermutigung. Alle von uns brauchen sie. Wir tun und sind treu und dienen und arbeiten. Und gib zu, es ist schwer, wie sagt man, an der Stange zu halten, einfach bei der Sache zu bleiben. Es ist schwer, nicht aufzugeben. Und das, was noch anspornt, einen weiteren Schritt zu machen, ist oft eine kleine Anerkennung, eine Ermutigung, dass man nicht einfach aufgibt. Und wenn es auch dir nicht liegt, bitte lerne es. Wenn es auch dir schwerfällt, bitte lerne es. Bitte den Herrn, es dir beizubringen, dass du lernst zu ermutigen. Denn du kannst vieles richtig tun und wenn du sagst, ach, das ist nur ein Ermutigungszeug, das ist mir einfach zuwider. schlägt man nicht. Wenn du das vernachlässigst, du wirst merken, wie wenig Ansporn manche Leute bekommen, wie schwierig es ihnen fällt, weiterzumachen, wenn die Tage lang sind und die Aufgabe schwer bleibt. Denn wenn wir sagen, wir wollen beginnen mit Gebet und es nach 6 Monaten nicht einmal zu 10 Minuten gekommen ist oder zu einer Viertelstunde nach einem Jahr und geschweige an 1 Stunde oder 2, oder wenn erst eine Person Funken gefangen hat und irgendwie Feuer gefangen hat im Herzen, da merkt man, da muss man geduldig sein. Und geduldig sein, wenn du merkst, ein Mitarbeiter in einer anderen Gemeinde strauchelt, einfach in Ungeduld, renne ihm oder ihr zur Seite. Egal, ob du im gleichen Team bist oder nicht, renne ihm oder ihr zur Seite und knie dich nieder und bete mit ihm. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen dich, sie brauchen Beziehung, sie brauchen jemand an der Seite, der trägt, der versteht, der mitweint, der mitzieht an der Last, an der man schier unterzugehen droht. Und so möchte ich uns heute Abend gerade an diesem Punkt von Herzen aufs Herz legen, dass Jesus ermutigt hat und auch belohnt hat, anerkannt hat. Und in der Zukunft wird es auch tun, wenn wir ihn sehen. Wohlgetan, du guter und treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Ich habe große Sehnsucht nach diesen Sätzen. Ich möchte, dass mein Leben ihm zur Freude gelebt wird. Nun, ich habe noch eine Dreiviertelstunde vor mir und ich habe nur 5 Minuten vor mir. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich habe eine ganze Menge, die ich kurz und schnell weitergeben möchte. Das kommt aufs Band. Und ich werde morgen kommen mit manchem, was ich hier hinterlassen kann, dass es auch angeschaut werden kann. Jesus multiplizierte. Dieses Buch, The Lost Art of Disciple Making, die verlorene Kunst der Jüngerschaft, von Leroy Ames, von dem Navigatoren, ist äußerst wichtig. Ich bringe die Liste morgen, also so dass ihr das nicht aufzuschreiben braucht. In diesem Buch von Hans Finzel, ob er Deutscher ist? Er ist Deutscher. Und Leiter von dem Conservative Baptist Mission Organization. Ein Kapitel in diesem Buch: Success without successors is a failure. Erfolg ohne Nachfolger ist kein Erfolg. Und er hat ein wunderbares Kapitel in dem Buch, ganz besonders in Bezug auf diesen Fehler, den viele Leiter machen. Passing the Baton, Church Planting that Empowers, von Tom Steffen. In Kalifornien unterrichtet er an Biola, oder Talbot Theological Seminary Biola in Kalifornien. Und wie man, als Staffellauf ist das Bild, das Weiterreichen von dem Stab im Staffellauf, und wie man das weitergibt, sodass die nächste Generation das multiplizierend machen kann. Hervorragendes Denken und auch die Praxis über Gemeindegründung und Teamarbeit in der Multiplikation. Manche von euch haben dieses Buch in deutscher Sprache, des Meisters Plan der Evangelisation. Wie viele haben Sie? Haben das Buch? Gut. Alle anderen sollten mindestens ein Hemd verkaufen und das gleich kaufen. Es ist für mich ein klassisches Werk, gleichzustellen, wie viele gesagt haben, Bibel und Pilgerreise zur ewigen Seligkeit, ein paar klassische Werke. Das ist für mich ein klassisches Werk, ein Studium darüber, wie Jesus Jünger gemacht hat. Und das Buch folgt Und ich habe die deutsche Version bestellt, Mentoring for Mission von Kalman. Das Buch wurde entdeckt von einem Student von uns, der auf Reise war in Asien, in englischer Sprache in Asien entdeckt. Und dann habe ich es von Ford hier in Deutschland bekommen. Und bin sehr dankbar. Letztes Mal habe ich 20 Stück mitgenommen und er schickt mir auch wieder 20 Stück. Ich bin der einzige Lieferant in den USA. Wenigstens an unserer Schule. Manche der Studenten haben gesagt, das ist das wertvollste Buch, das sie in 2 Jahren gelesen haben. Ich kann das Buch kaum hoch genug loben. Und wenn ihr 2 kauft, diese 2, wenn ihr 3 kauft, dann diese 3. Bitte das noch auch dazu. Ich hinterlasse etwas für euch. Da entdeckte ich auch ein unbeschreiblich wertvolles Buch, The New Leader. Auch über geistliche Multiplikation, und da ist es vergriffen. Nur haben wir etwas von Grace aus getan. Wir setzen uns in Verbindung mit dem Verlag und sie gaben uns die freundliche Erlaubnis, das zu fotokopieren, was wir getan haben. Und es wird mit Erlaubnis einfach weiter fotokopiert. Und so hinterlasse ich hier eine Kopie für die, die es kopieren lassen wollen, können das auch erhalten. Es ist Englisch, aber hervorragend in der Betonung über geistliche Multiplikation, wie der Herr das getan hat als Leiter und wie er das von uns als Leitern haben will. Das habe ich dir auch, dass ich dir das auch gebe. Und hier ist ein ganz altes Buch von A.B. Bruce, The Training of the Twelve. Manchen von euch dürfte das Buch bekannt sein und ihr merkt von dem Alter dieses Exemplars, dass es ziemlich benutzt wurde. Auch dieses Buch, ein ganz altes, klassisches Buch in englischer Sprache, enthält viel darüber. Ich habe davon erzählt, wo die Gemeinde nach meinem Dafürhalten in die Sackgasse kam, unter Konstantin und Theodosius, dass die Gemeinde mehr zu einer Sackgasse wurde unter einem Einmannsystem. Er behandelt historisch den Hintergrund von diesem in diesem Buch The Open Church von James Rutz. Und ich möchte einfach sagen, es ist historisch gesehen eine sehr wichtige Abhandlung von der Problematik des Einmannsystems und woher das kam. Und dann das Buch von John Maxwell, euch ein Begriff, ein Pastor in den USA oder jetzt nicht mehr Pastor, sondern in einer Leiterschulung. Developing the Leaders Around You. Die Leiter um dich entwickeln oder heranleiten. Und ich erwartete von einem Pastor viel biblisches Glaubensgut drin. Hier habe ich in dem Buch, das wir fotokopiert haben, von Myron Rush, da ist er ein Managementberater. Und das ist fast total Bibel und von einem Pastor fast gar keine Bibel. Also es ist wertvoll und gut, aber nicht so wertvoll wie das andere. Bei weitem nicht so wertvoll. Und dann noch ein illustrierendes Buch. Stronger Than Steel ist vergriffen für in der Allgemeinheit zu bekommen, aber nicht vergriffen. Er hat es noch. Wayne Alderson hat eine Stahlfirma übernommen und hat diese Stahlfirma, habe ich das euch erzählt, diese Stahlfirma dann zu großem Erfolg geführt. Das ist das Buch darüber, über sein Leben und seinen Dienst, wo sie bis 1150 Mitarbeiter hatten und da habe ich ihn gefragt, wie viele kamen zu den freiwilligen wöchentlichen Gebetsstunden? Eine Stahlfirma. Und er sagte, ja, alles bis auf 50. Also 1100 kamen. Also wenn man sich das überlegt, als ich das Buch las und sagte mir, wenn das in einer Stahlfirma geschehen kann, dann bitte in der Gemeinde her. Also eine fantastische, ermutigende Illustration von dem, wie ein gutes Team zusammengestellt werden kann und fantastisches Vorbild von guter Leitung. Also da kann ich das Buch auch nicht hoch genug empfehlen. Und ich habe seine Anschrift irgendwo, glaube ich, ja. Ich habe seine Anschrift hier dabei. Er hat ein zweites Buch geschrieben und ich habe hier die Anschrift, die ich hier hinterlassen kann, sodass man das auch bei ihm bestellen kann. Und es ist 7 Uhr. Kaum zu denken, dass wir das so weit gebracht haben. Gut. Ich möchte bitten, dass wir uns neigen zum Schlussgebet. Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass du uns einfach nicht im Dunkeln hast leben lassen. Du bildetest, Herr Jesus Christus, damals ein Team von teuren Menschen, die du teuer erkauft hast und die an dich geglaubt haben und die dann auch einen hohen Preis bezahlt haben, deinen Nachfolger zu bleiben, deinen Nachfolger zu sein. Sie hielten zusammen, sie vertrauten einander, sie liebten einander, sie dienten einander. Und wir bitten dich, Herr, dass wir ganz neu eine Leidenschaft in uns erweckt bekommen, das zu erleben. Herr, wir bitten um Vergebung, wo so häufig versagt wurde. Wir bitten um Reinigung deiner weltweiten Gemeinde, wo so viel in Zwietracht und Uneinigkeit gelebt wird und einfach geduldet wird. Wir bitten dich um Versöhnung, wo zwischenmenschliche Probleme lang anstanden.